Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Tatsächlich, wir haben 2020 irgendwie durchgehalten. Jetzt müssen wir nur noch 2021 durchhalten und dann schauen wir mal. Und wir sind in der 42. Folge angekommen. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir hatten jetzt ja auch tatsächlich ein paar Wochen mal Pause. Das war auch mal ganz gut, um sich mal wieder so ein bisschen zu sammeln. Und ich hatte jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, oder wir hatten so ein bisschen das Bedürfnis, diese Folge zum einen ein bisschen entspannt anzugehen. Und zum anderen uns mal das letzte Jahr anzugucken. Also was war eigentlich nochmal im letzten Jahr? Wie hat sich das irgendwie verändert? Und dieser Podcast ist aber nach wie vor ein Interview-Podcast. Und wir wollen hier irgendwie spannende Menschen haben. Und deswegen habe ich mir Peter Bier eingeladen. Den kennt ihr schon aus Folge 19. Peter Bier ist schon super lange irgendwie mit uns Netzpiloten verbunden. Hat auch lange hier gearbeitet. Das war noch vor meiner Zeit, also wirklich schon eine Weile her. Er schreibt immer mal wieder was für uns und ist irgendwie, man könnte sagen, so ein Freund des Hauses. Genau, und der hat aber auch eine Firma, The Waving Cat heißt die. Da geht es eigentlich im Grunde darum, hier ist eine Beratungsfirma, die sich darum kümmert, wie man IoT-Technologien in den öffentlichen Raum übertragen kann. Wir haben da auch im Podcast nochmal so ein bisschen drüber geredet. Also es ist viel auch so eine Mischung aus Forschung, Verstehen und Anwenden, Konzepte verstehen, erarbeiten und anwenden. Also super spannend, finde ich tatsächlich super spannend, was der macht. Mit dem habe ich mich zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, dass wir nochmal darüber reden könnten, wie sich unser letztes Jahr so entwickelt hat, im Hinblick auf unsere digitalen Machenschaften, könnte man sagen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Digitaler ist man ja doch immer so ein bisschen dem Irrglauben aufgesessen, dass einem ja dadurch nie langweilig wird und dass man ja immer was zu tun hat. Und das stimmt natürlich auch, aber wir haben doch an uns festgestellt, dass diese Begeisterung und so auch echt in Wellen kam. Und es war einfach mal ganz interessant, sich mal selbst in so einer komplett neuen Situation irgendwie zu beobachten. Und ja, wir sind dann auch so ein bisschen abgedriftet, haben dann auch über unsere Lieblingsspiele gesprochen und so. War eigentlich einfach ein schönes Gespräch. Das hat mir einfach mal richtig viel Spaß gemacht. Ich kannte Peter schon, ich habe schon viel Inhalt aus ihm rausgequetscht in der 19. Folge. Und in dieser Folge konnten wir uns einfach mal so ganz locker flockig unterhalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist eine super Folge, um so ein bisschen in das neue Jahr zu starten. Übrigens, falls ich mich noch so ein bisschen verschlafen anhöre, es ist 9 Uhr. Und das ist meine erste Amtshandlung, dieses Podcast-Intro aufzuzeichnen. Also wundert euch bitte nicht, dass ich noch so eine leicht schniefige Stimme habe. Aber ich dachte mir, das passt doch so ein bisschen zum Jahresbeginn, auch mal ein bisschen Tagesbeginn-Feeling damit reinzubringen. Ja, hört euch das Gespräch auf jeden Fall an. Es ist super gut geworden. So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Weil ich euch nämlich ganz gerne noch den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen würde. Also wir machen kurz ein bisschen Werbung, um das hier einmal korrekt zu kennzeichnen. Es geht nämlich um Otto Nova. Otto Nova ist eine, man könnte sagen, eine digitale Krankenversicherung. Und die ist tatsächlich komplett digital. Das sieht dann konkret so aus. Man hat eine App, darin sind alle Rechnungen, alle Krankenschreibungen, sämtliche Dokumente. Das heißt, sowas wie Riesenordner oder so könnt ihr komplett wegtun. Ihr braucht es nicht, ihr habt das alles in der App. Ihr könnt Rechnungen mit dem Smartphone einscannen und könnt die dann bei Otto Nova einreichen. Und dann werden die Kosten innerhalb von 2 Tagen erstattet. Auch das ist sehr viel praktischer, als das alles immer postalisch zu machen. Dann dauert das immer ewig, dann sitzt man da mit den Kosten so lange. Finde ich, ist eine super Sache, diese digitale Variante einer Krankenversicherung. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht trotzdem auch persönlich mit jemandem sprechen könnt. Es gibt den sogenannten Concierge-Service und das bedeutet einfach nur, dass ihr persönlichen Kundenservice bekommt, via Chat oder Telefon. Ihr könnt da auch über diesen Concierge-Service Arzttermine vereinbaren. Ihr könnt euch daran erinnern lassen und wenn ihr irgendwie kurzfristige Fragen zu der Versicherung oder auch zu eurer eigenen Gesundheit habt, könnt ihr die da auch stellen. Also ihr seid sozusagen digital, ihr nutzt die Vorteile des Digitalen, die Schnelligkeit, die Einfachheit, habt aber trotzdem auch noch das Persönliche und das Nette, direkt mit Leuten in Kontakt zu sein. Es gibt ganz viele verschiedene Tarife, die auch so ein bisschen auf eure Bedürfnisse angepasst sind. Es gibt zum Beispiel, finde ich, irgendwie so am praktischen habe ich auch, eine Zahnzusatzversicherung, tatsächlich bei Otto Nova sogar Testsieger von Stiftung Warentest 2019 und 2020, eine Krankenhauszusatzversicherung oder halt auch eine private Vollversicherung. Das ist also für jeden so ein bisschen was dabei. Die einen lassen sich vielleicht gerne privat komplett vollversichern, die anderen wollen das vielleicht nicht und brauchen aber eine Zahnzusatzversicherung, die man dann privat abschließen kann. Also ihr könnt da sozusagen wirklich an eure Bedürfnisse angepasst das Richtige finden. Noch eine Sache, die ich dazu sagen muss, die Tarife, die ihr zahlt, sind zukunftssicher berechnet. Das bedeutet, dass ihr in der Vollversicherung stabile Beiträge bis 2022 erwarten könnt. Falls ihr das jetzt spannend findet, dann könnt ihr euch gerne informieren und beraten lassen. Das könnt ihr machen über den Link, den wir in die Shownotes packen. Und da könnt ihr raufklicken und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Wir finden es auf jeden Fall ziemlich super und können es nur empfehlen. Wir haben auch nochmal einen Text dazu, den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Schaut euch das Ganze also auf jeden Fall mal an. So, Werbung Ende. Und ja, finde ich, ist eine super Sache. Und jetzt wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß mit der ersten Folge Tech und Trara in 2021 mit Folge 42 mit Peter Bier. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Okay, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach unserer kurzen Winterpause. Frohes Neues erstmal an alle HörerInnen und natürlich auch an dich, Peter. Moin, schön, dass du da bist.
Frohes neues Jahr.
Ja, ja, cool, dass du da bist. Man kennt dich ja tatsächlich schon, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört. Ich weiß gar nicht genau, aus welcher Folge. Ich glaube, es war so in den 20ern, oder?
Ja, es war irgendwann auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Ich meine, inzwischen ist es ja quasi ein betagter, sehr fortgeschrittener, wohl etablierter Podcast.
Ja, also auch genau, wohl etabliert in der Podcast-Szene auf jeden Fall. Genau, und wir haben damals ja viel so über das Thema Smart Cities und Digitalisierung im öffentlichen Raum und IoT im öffentlichen Raum gesprochen. Also wir waren sehr fachlich unterwegs.
Es war hochprofessionell, ja.
Es war hochprofessionell und ich weiß noch, da habe ich mich sehr gefreut, dass du meintest, du hast genau die richtigen Fragen gestellt. Und das hat mir dann auch, da bin ich für den Tag nochmal so 5 Zentimeter gewachsen innerlich, weil ich so dachte, yes.
Ja, ist auch echt nicht selbstverständlich, kann ich nicht überbetonen. Also es gibt eine Menge doofe Fragen und die kamen da, also ich habe das völlig ernst gemeint, das war cool. Hat auch ja, Spaß gemacht.
Dankeschön nochmal, das freut mich auf jeden Fall. Das ist immer auch ein bisschen so eine Challenge, gerade wenn man über so fachliche Sachen spricht. Genau, wir haben uns heute allerdings jetzt so zum Einstieg, ne, wir haben ein neues Jahr, das fängt jetzt zumindest so die aktuelle Nachrichtenlage, fängt jetzt nicht so geil an, muss man sagen. Das muss man sagen, heute ist Donnerstag, gestern Abend sind so ein paar, man muss sagen, Vollidioten in den US-Kongress gestürmt. Das war, glaube ich, so das, das neueste Highlight, was wir miterleben durften aus Amerika. Und wir haben uns gedacht, wir sind jetzt in so einem zweiten Lockdown. Wir sind beides Leute, die, glaube ich, auch während des ersten Lockdown gesagt haben, ja, gar kein Problem, ich bin ja digital affin. Mhm. Ich habe einen Computer, das ist ja mein Fenster zur Welt da draußen. Mhm. Und jetzt aber auch so langsam über das Jahr gemerkt haben, ja, so ein tolles Fenster ist es dann irgendwann auch nicht mehr. Und da wollten wir mal so ein bisschen drüber sprechen, also wie wir uns jetzt gerade beschäftigen, wie wir mit Nachrichten umgehen, wie wir diese ganze komische Situation halt auch im Hinblick auf diese Digital-Affinität handeln. Mhm. Weil, ne, also wir bei Netzpiloten, und du bist ja auch alter Netzpilot, sind ja schon immer auf dieser Seite, naja, damit kann man wahnsinnig viel machen und das ist was Grandioses, aber es ist ja auch mal spannend, sich selbst so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wie sich das irgendwie jetzt auch verändert hat über die letzten Monate. Vielleicht fängst du einfach mal an, erzählst mal so ein bisschen, wie das bei dir so losgegangen ist, also als letzten März, wie du so da angefangen hast, dich irgendwie dann zu beschäftigen.
Ja, das ist, ich finde es ganz spannend und ich bin sicher, das kennen auch viele an sich wieder, dass dieses Jahr schon so die letzten, also das letzte fast Jahr seit letztem März, einfach in so lustigen Wellen geht, wo man immer so, also ich habe immer so Wellen von enthusiastischem, oh, hier ist was Neues, das kann ich mal ausprobieren und dann wieder so, huh, jetzt könnte ich ja echt mal eine Pause brauchen so. Und es kommt natürlich sehr ein bisschen so auf die Persönlichkeit an. Also als der Lockdown angefangen hat, der letzte, da waren wir gerade mit einem Evakuierungsflug aus dem Urlaub zurückgekommen, weil unser Urlaub quasi unterbrochen wurde durch lauter einfach abgesagte Flüge. Und alle haben irgendwie, alle meine Kunden, alle Leute, mit denen ich arbeite, haben angefangen, auf Homeoffice umzustellen. Und es war so ein bisschen so eine chaotische Phase, wo ich dachte, okay, damit kann ich echt umgehen, weil das habe ich nur wirklich irgendwie lange Zeit geübt. Ich habe immer von unterwegs gearbeitet, habe oft aus Coworking Spaces viel von zu Hause gearbeitet. Den Teil muss ich nicht lernen. Was ich lernen musste, ist, wie es ist, Homeoffice zu haben mit einem kleinen Kind, das nicht mehr betreut wird. Das war für uns echt auch ein bisschen neu. Und es ging aber auch alles irgendwie ganz, ganz gut. Und dann kam irgendwann der Sommer und man konnte wieder rausgehen und es war alles ein bisschen leichter und entspannter und man konnte auch mal wieder jemanden treffen. Aber als dann die Zahlen im Herbst wieder hochgegangen sind und wir uns darauf eingestellt haben, dass jetzt so eine immer so neue Variationen von Lockdowns auf uns zurollen, die immer, wo die Regeln sich immer so ein ganz bisschen verschieben, immer mal ist das eine ein bisschen mehr erlaubt, mal das andere. Da habe ich schon gemerkt, so, okay, da muss man jetzt so permanent im Feintuning sein. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch wie man damit umgeht und nicht nur, also arbeitsmäßig, wie die meisten Leute, und ich sehe das ja auch bei dir, ja, also ein immer besseres Mikrofon-Setup und immer besseres Kamera-Setup und immer bequemeres Homeoffice und sowas. Oder neue Regeln, wie sie sich im Büro einrichten und so. Sondern auch, wie sich so die Zoom-Etikette so ein bisschen verändert, was okay ist, was nicht okay ist, wie man aber auch irgendwie damit umgeht, sich seine Infodiät ein bisschen anders zusammenzustellen, um auf die persönliche Lage so ein bisschen und auf die persönliche Stimmung einzugehen. Also das ist, was ich bei mir total merke. Ich habe also im März, April und so, ich habe auch viel Zeit mit so, was auf Neudeutsch so schön Doomscrolling heißt, verbracht, wo man einfach immer so den Twitter-Feed und die Nachrichten endlos checkt und zu gucken, was passiert. Und die neuesten Arten von Corona-Statistiken lernt zu lesen und all diesen Quatsch.
Ich habe mich auch voll viel mit Statistik befasst auf einmal, um halt auch wirklich das verstehen zu können und so.
Erstaunlich, oder? Ich habe das in der Uni, die Statistikkurse immer so ein bisschen so halbherzig behandelt. Jetzt wünsche ich mir fast, ich hätte ein bisschen besser aufgepasst.
Ich auch, definitiv. Ja, aber das geht mir echt genauso. Also ich musste schon Homeoffice zum Beispiel, musste ich schon lernen. Aber nicht technisch. Also technisch war das kein Ding, so die Tools und so, das zu benutzen. Aber einfach so, jetzt nicht nur mal so eine Woche oder zwei Wochen oder wenn man das selber gerade mal so will, sondern wirklich halt zu wissen, okay, ich bin jetzt halt zu Hause und es ändert sich auch nicht. Ich kann zwar rein hypothetisch, könnte ich in ein Büro fahren, aber dann sitze ich in einem leeren Büro und nehme auf der Bahnstrecke dahin noch schön so ein paar Risiken mit, deswegen tue ich das natürlich nicht.
Ja.
Aber also das musste ich tatsächlich auch total lernen. Und was ich, also um jetzt auch mal vielleicht von dem Beruflichen wegzukommen und was du gesagt hast mit dieser Infodiät, das ist auch, also ich habe relativ schnell aufgehört, mir immer die neuesten Zahlen und so anzugucken, sondern ich will eigentlich so grob wissen, wo steht das Ganze, was darf ich und was darf ich nicht. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Freund davon, nur weil ich etwas jetzt formal noch darf, das immer gleich auszureizen. Also auch im Sommer, ich glaube, ich war einmal in einem Café. Sonst bin ich öfter mal in einem Café oder in einem Restaurant.
Hoffentlich war es ein guter Kaffee, den du hattest, an den du dich noch lange erinnern kannst.
Ich habe einen Flat White getrunken. Und davor habe ich immer nur so, ich bin so ein Nutzkaffeetrinker. Also morgens billiger Filterkaffee. Ich weiß auch, dass das umwelttechnisch ganz beschissen ist, aber und da habe ich richtig so einen geilen Flat White getrunken und da habe ich meine ersten Eier Benedikt gegessen. Auf so einem geilen Toast. Und das war richtig, also hat sich auch gelohnt, muss ich sagen.
Ja, das ist doch gut, weil da musst du ja noch eine Weile von zehren jetzt.
Ja, von diesen Eiern. Ich kann die auch nicht selber machen. Ich würde es total gerne lernen. Aber genau, aber also das war auf jeden Fall so ein bisschen die Challenge, da so ein bisschen mit umgehen zu lernen. Und dann tatsächlich, ich habe echt mal geguckt, ich hatte vorher so eine Bildschirmzeit von durchschnittlich 3 Stunden. Die habe ich jetzt, wenn ich arbeite. So Produktivität plus Freizeit. Und jetzt momentan bin ich an Wochenendtagen nur auf dem Handy bei 5 Stunden.
Mich wundert es ehrlich gesagt, ich finde es beeindruckend, mir kommt es fast wenig vor. Also ich sitze halt den ganzen Tag vor dem Laptop, wenn ich nicht gerade irgendwie...
Nur Handy, ne? Also
ach so,
Laptop
ja, richtig.
Und
ja,
Fernseher sind ausgenommen. Also das ist...
Ach so, nur die kleinen Bildschirme zählen. Okay.
Nur Handy in dem Fall. Okay. Also sonst komme ich auch auf mehr, auf jeden Fall. Aber ja.
Ja, genau. Aber das, also und dann, also das, ich bin da, glaube ich, voll bei dir. Also dieses... Wenn man so wie besessen immer nur so auf Refresh drückt und die neuesten Nachrichten anguckt, ist es, also gerade jetzt 2020 war ja auch ein Jahr mit vielen großen Nachrichten so, da wird es ja wahnsinnig. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, das geht so nicht weiter. Wir haben zum Beispiel bei uns quasi so versucht, meine Frau und ich so eine Nachrichtensperre so vorm Bett irgendwie zu verhängen. Also vor allem, meine Frau ist Amerikanerin, das heißt, wir verfolgen auch amerikanische Nachrichten ziemlich eng. Und wir haben gesagt, so, nee, da kann man ja nicht mehr schlafen, das geht nicht.
Nee,
so,
das geht echt nicht.
So abends nur noch entspannte Sachen. Ich habe festgestellt, dass ich ein RSS-Feed wieder entdeckt habe, also dass ich wieder viel mehr gucke mit einem RSS-Feed-Reader, wo ich einfach nur noch gezielt automatisch Sachen von Websites, die ich auch lesen will, automatisch angesammelt bekomme, statt wie wild rumzuhüpfen. Das sorgt dafür, dass ich viel, viel weniger Quatsch außenrum mitkriege und viel, viel gezielter das wirklich mitkriege, was ich auch mitkriegen will. Und es fühlt sich auch herrlich oldschool nerdy an, wieder einen RSS-Reader zu haben. Also ich hatte bestimmt 5 Jahre keinen und hab das auch nicht vermisst, aber es ist schön, es wieder zu haben. Ja, und jetzt die letzten Tage habe ich auf Inspiration von ein paar Leuten auf Twitter einen wahnsinnigen Twitter-Cleanup gemacht und mit so einem Tool mal komplett meine Twitter-Liste chronologisch ausgemistet von allen Accounts, die da seit 10, also ich bin seit 2007 auf Twitter. Es war eine Menge Leute, die, und das ist kein Urteil über die Leute natürlich oder über die Accounts, aber die einfach aus ganz alten Interessenlagen noch dabei waren oder mit denen ich seit 10 Jahren nicht geredet habe. Ganz viele, keine Ahnung, so Hardware-Accelerator-Programme, die es schon längst nicht mehr gibt. Ganz viele Leute, mit denen ich vielerweise so Web 2.0-Konferenzen war, mit denen ich aber gar nichts mehr zu tun habe, die längst was ganz anderes machen und ich mache längst was ganz anderes und sowas. Ja. Und ich bin damit noch nicht ganz fertig. Ich gehe das gerade noch fertig durch. Aber ich glaube, ich habe da jetzt irgendwie schon sowas wie 2.500 Accounts rausgeworfen. Und ich freue mich sehr drauf, wie sich mein Twitter-Erlebnis dadurch nach dieser großen Marie Kondo-Runde für Twitter quasi, wie sich mein Twitter-Account danach anfühlt.
Ja, ich glaube, das fühlt sich, also ich finde auch, das fühlt sich immer geil an, so Accounts aufzuräumen. Also ich habe das mal bei Instagram gemacht. Mhm. Und Instagram macht das ja auch noch ein bisschen für dich in der Hinsicht, was dir angezeigt wird.
Ja, klar.
Und ich habe, also ich, Twitter bin ich nie so richtig reingekommen. Mhm. Ich habe es eine Zeit lang doll versucht, aber ich habe Instagram so mit, wie alt war ich da, 14, 15, habe ich angefangen zu malen. Und da ging das auch so, dass man seine Bilder dann immer auf Instagram gepostet hat. Und da habe ich lange noch ganz viel so Maler, Zeichner, Illustratoren, Künstler und so in mein Feed bekommen. Und dann irgendwann hat sich das voll gewandelt, mehr so in Unterhaltung, so ein bisschen auch in diese ganze Late-Night-Schiene und so lustige Leute, ich weiß nicht, ob du so Leute wie Donny O'Sullivan oder so kennst, die ja auch irgendwie echt coolen Content machen. Und jetzt gleicht sich das so langsam aus, das finde ich ganz cool. Das ist jetzt auch über die Pandemie, habe ich das auch gemerkt, jetzt so gegen Ende, ich habe wieder angefangen zu malen und mich da wieder so ein bisschen zu betätigen. Und da merke ich, jetzt geht's wieder in so in diese kreative Richtung. Ja. Das ist irgendwie ganz schön, aber auch spannend, da mal auszumisten ist. Und ich finde es auch geil, so manchmal, man folgt Leuten noch so, wenn man mit denen zur Schule gegangen ist. Man hat nichts miteinander gemeinsam. Man interessiert sich eigentlich auch gar nicht füreinander, aber ich sehe trotzdem immer noch, ach guck mal, die spielt schon wieder Bierpong. So, das ist für mich eigentlich egal, ob die das macht. Und da mal irgendwann auf Entfolgen zu drücken, das hat auch was Befreiendes.
Ja, genau, weil also das ist ja schon auch irgendwo ein krasses, es klingt ein bisschen blöd, aber ein krasses Privileg, dass du quasi bestimmten Accounts, sei das Leute, sei das irgendwelche Projekte, was auch immer es ist, einfach so quasi die Tür weit aufmachst, die einfach automatisch deine Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist halt schon irgendwie die knappeste Ressource. Und also ohne, dass es jetzt blöd klingen soll, also glaube ich, sollte man schon sehr bewusst damit sein, wie man das investiert, gerade in einem Jahr, was vielleicht auch ansonsten ein paar Herausforderungen mit sich bringt, hilft es schon. Und wie du sagst, manchmal gibt es ja Leute aus der Schulzeit oder irgendwie Interessen von früher, die will man, über die freut man sich immer noch, das zu sehen. Und ich habe das zum Beispiel bei diesem Twitter-Aufräumen, bei diesem Twitter-Reset wirklich gemerkt, wie viele Leute und Accounts und Projekte und weiß nicht was da dabei waren, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und dann habe ich gemeint, ach ja klar, das ist, weil Twitter halt so stark, genau wie Instagram, die Sachen dir anzeigt, mit denen du interagiert hast. Wenn du sie aber nur lesen wolltest, aber nicht draufgeklickt hast, dann verschwinden die nach und nach und gehen so in den Hintergrund und dann verschwinden die so im Nebel. Und wenn man jetzt nicht gezielt immer auf die Sachen draufklickt, nur um sie weiter zu sehen, da muss man denen manchmal so ein bisschen wieder, denen wieder eine Chance geben, auch rauszukommen.
Da habe ich tatsächlich dieses Jahr, ich habe echt TikTok für mich entdeckt, muss ich sagen. Weil, also es ist ja jetzt keine diese Meinung von wegen, ja, Instagram ist oberflächlich. Das ist jetzt nichts, kein sonderlich innovativer Gedanke, dass ich den habe. Aber ich glaube, ich habe dieses Jahr erst so richtig gemerkt, was das eigentlich heißt. Weil während man selber irgendwie in so einer verlodderten Jogginghose so auf dem Sofa sitzt, Chips isst und irgendein Rotz guckt, also weil irgendwann hast du ja auch alles durchgeguckt, dann siehst du so auf Instagram Leute, die irgendwie, und du denkst, Alter, was machen die, wie schaffen die das denn? Die treffen sich mit irgendwelchen Leuten, die haben ja jetzt irgendwie offensichtlich mehr Spaß als ich und so. Und das ist tatsächlich, muss man echt sagen, ich finde, das schafft Instagram wirklich gut.
Klar.
Dir das Gefühl zu geben, du machst, also du tust nicht genug dafür, du holst nicht das Maximum aus dieser Situation raus irgendwie. Und TikTok ist so ganz anders. Hast du TikTok?
Ich, ja, aber sehr passiv. Ich lurke immer nur auf TikTok. Also ich produziere, ich share nie irgendwas.
Ich produziere da auch nichts. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 3 Videos und die haben, also die jetzt sich auch niemand anguckt. Das ist auch okay. Ist jetzt, aber ich, also ich glaube auch bei TikTok habe ich das Gefühl, dass die Dinge, die da irgendwie erfolgreich sind, bis auf so ein paar Algorithmus-Dinger, aber so langfristig, dass das schon oft einfach die authentischen Sachen sind, wo Leute wirklich in einer Situation irgendwie gedacht haben, oh, das will ich für TikTok und so.
Aber Instagram hatte auch mal so eine Phase. Also ich kannte eine Weile, da war Instagram für mich, hat diese Lücke wirklich erfüllt auf eine Art, die sonst keine Plattform hatte.
Ja.
Aber das ist so, Phasen kommen und gehen auch so ein bisschen, finde ich immer.
Genau, und TikTok ist halt gerade in dieser noch sehr, ich glaube, noch sehr unkommerziellen Phase, wobei das jetzt auch langsam losgeht mit Werbung. Aber dadurch, dass halt dieser Feed sich ja doch ziemlich stark auf deine Sehgewohnheiten anpasst, kriegst du natürlich irgendwann auch Content. Und was ich halt schön finde, dass da wenig so Inhalte sind von wegen, hey, guck mal, wie geil mein Leben ist, sondern dass Leute da halt auch viel so mit Unsicherheiten, mit Situationen, in denen sie sich irgendwie doof oder peinlich verhalten haben und so spielen und das auf eine lustige Art irgendwie verpacken. Also ich muss echt sagen, TikTok ist so eine App, die habe ich für mich entdeckt und das erklärt aber, glaube ich, auch meine hohe Bildschirmzeit. Also
das ist nämlich ja, weil auf TikTok kann man schon Zeit verbringen, das ist schon richtig.
Ja.
Ich finde es immer ganz spannend, weil ich wünschte mir fast, dass ich so ein bisschen mit frischeren Augen manchmal auf die neuen Plattformen drauf gucken könnte, wenn TikTok noch als eine neue Plattform zählt, was eigentlich ja, ich meine, TikTok gibt es ja auch schon jetzt ewig, aber einfach, weil ich so lange professionell im Bereich mit Social Media gearbeitet habe, dass ich immer sofort so einen Fragenkatalog erstmal mental abarbeite und es mir dann manchmal schwerfällt, es einfach zu genießen, als das, was es ist. Und bei TikTok habe ich das auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen zu sehr professionell drauf guck manchmal, glaube ich. Und dann denke ich so, ah ja, und wie sieht es hier aus mit Monetarisierung, wie sieht es hier aus mit den Algorithmen und sowas. Aber das ist ganz spannend zu hören. Aber auf TikTok, klar, das ist natürlich so Brain Candy, wo man einfach ewig weiter scrollen kann. Und das gibt einem dann immer so eine schöne kleine Pause.
Ja, genau. Aber man muss echt sagen, da sind halt auch einfach echt gute Inhalte. Und das finde ich halt das Geile. Also, dass da halt nicht eben nur Tanzvideos und so sind, die ja auch mal unterhaltsam sein können, aber sondern dass da eben auch wirklich durchdachte und irgendwie auch reflektierte Inhalte und dass man halt, ich finde, da merkt man total so die jetzt so 16 bis mein Alter, würde ich sagen, also so Mitte 20, dass sich da halt auch einfach echt was Neues entwickelt hat, aber dass das was ziemlich Cooles ist, also dass diese Generation mehr, also ich bin glaube ich so, bis wann ist man Millennial?
Und Millennial ist man bis 40. Millennial hat eine wahnsinnige, die Definition von Millennial wurde immer größer und größer und größer.
Okay, ja.
Also ich weiß nicht, wann das untere Ende anfängt, aber das obere Ende
ist 40. Ich glaube, ich bin ziemlich am unteren Ende tatsächlich. Also ich bin gerade noch, haben wir immer mal rausgefunden. Und das merke ich auch an mir ziemlich doll, weil wir sind ja dann doch eher so diese, also für uns ist das jetzt das Erste, was wir denken, ach so, ist gar nicht immer alles toll, so, sondern ach, das kann ja auch passieren. Und ich glaube, dass die Generation unter uns, die hat das ja schon so ein bisschen mit Klimawandel und so, so ein bisschen gecheckt. Und die sind einfach woker, wie man so schön sagt. Die sind sich dessen einfach irgendwie bewusster. Und ich finde, das sieht man da halt voll auf der
Plattform. Ja, klar. Ja, das ist schon wahr. Was ich an TikTok noch total spannend finde, so auf der Metaebene, dass unter all den jüngeren Social-Media-Plattformen, die jetzt nicht schon seit 10, 15 Jahren existieren, das, glaube ich, die erste war, die so richtig, richtig geopolitisch plötzlich ins Zentrum gerückt ist, wo plötzlich dann so ein halber Handelskrieg zwischen USA und China plötzlich irgendwie noch das Thema diskutiert und dass vielleicht irgendwelche Firmen gezwungen werden, TikTok zu kaufen und so, dass du plötzlich denkst, so, warte mal, was passiert hier gerade?
Was das für einen Einfluss und für eine Macht hat irgendwie, ne? Ja, stimmt, das ist irgendwie, weil das halt auch, glaube ich, die erste für uns im Westen genutzte Plattform ist, die nicht aus westlichen Ländern kommt, ne?
Ich glaube es eigentlich auch, so die ganzen Messenger aus Japan und aus Südkorea und China und so, die haben sich hier erst viel, viel später durchgesetzt und sowas. Also es könnte wirklich sein, dass das die erste war.
Telegram ist aus Russland, ne?
Ja, genau. Ja, okay, stimmt. Genau. Aber es ist natürlich auch sehr klassischer Chat und hat natürlich auch inzwischen ein bisschen politisch eindeutige, so ein bisschen abgebogen.
Ja, hat so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, könnte man sagen. Wie sieht das bei dir aus wir haben davon tatsächlich vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, so mit Zocken, also mit Computerspiele spielen oder Videospiele spielen. Ist das mehr geworden? Hast du da irgendwelche neuen Sachen für dich entdeckt? Vielleicht auch so als Tipp für die HörerInnen, was man jetzt mal so spielen kann.
Ich muss sagen, meine Spielzeit war die letzten Jahre enorm reduziert, einfach weil wir haben jetzt ein dreijähriges Kind, so. Das heißt, die so tagsüber da sitzen und irgendwie so PlayStation zocken mit einem Säugling nebendran ist meistens nicht so geil, weil dann flippen die voll aus. Die können das nicht so gut ab. Das heißt, es ist so auf die späten Abendstunden so ein bisschen verbannt. Und da bin ich einfach jetzt müder, als ich früher mal war, so. Aber jetzt so im Lockdown habe ich irgendwie gesagt, so, nee, eigentlich macht das einfach so viel Spaß, ich will das jetzt wieder mehr machen und habe dann auch wirklich gezielt irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen Kalendereintrag dafür, aber ich bin kurz davor, mir einen Kalendereintrag zu setzen.
Finde ich gut.
Und da macht es einfach gerade echt einen großen Spaß, dann auch wieder so ein bisschen zu entdecken, was da so passiert ist, weil ich einfach auch wirklich so ein paar Jahre sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber das heißt, ich habe viel wieder so Oldies wie Destiny 2 irgendwie ausgekramt. Ich hab gerade so irgendwie so ein bisschen angefangen, so Star Wars Squadrons zu zocken und lauter so. Also ich merke immer, cool. Was die einzigen Spiele, die bei mir gerade wirklich mir eine Entspannung bringen, sind so reine Reaktions- basierte Sachen. Also wo ich so Rätsel lösen oder sowas, kann ich gerade voll vergessen. So mehr kognitive Last kannst du voll vergessen. Aber wenn es nur Reaktion ist, finde ich das total zen-artige Entspannung, weil das ein Teil von meinem Hirn benutzt, der sonst, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze oder in irgendwelchen Zoom-Calls, der da wirklich zu kurz kommt.
Ach so, weil du da sozusagen nicht so denken musst, sondern dass du eher einfach unterbewusst auf die Sachen reagierst.
Genau, sozusagen. So ein bisschen wie wenn ich Basketball spielen würde oder sowas, was halt gerade nicht, zum Beispiel nicht geht. Ja. Wenn ich gerade die Chance hätte, würde ich total gerne einfach mit Freunden Basketball spielen, weil das ist total schnell und es geht nur um Reaktion und mir hilft es wirklich immer so, den Kopf komplett leer zu räumen. Und es ist was sonst auch nichts, also es passiert nicht, wenn ich jetzt joggen gehe oder sowas oder wenn ich irgendwie einen Workout mache oder sowas, aber Videospiele können das halt herstellen. Auf eine Art, die mir total hilft.
Das stimmt. Also ich hab auch Anfang des Jahres habe ich tatsächlich mit Warzone, also Call of Duty Warzone, das ist ja dieser Battle Royale Ableger, relativ viel verbracht, aber ich bin dann in so eine, man spielen sich ja dann schnell Gruppen, mit denen man online zusammenspielt. Und da muss ich sagen, bin ich schnell in so eine Schwitzergruppe geraten, wo dann in der WhatsApp-Gruppe dazu immer um 2 Uhr hat noch jemand Bock. Und ich dachte, Leute, ich muss leider morgen arbeiten. Das geht nicht. Und die sind dann alle so an mir vorbeigezogen, weil die dann zu der Zeit irgendwie auch Semesterferien hatten und alles Mögliche und dann halt. Das hat sich dann ein bisschen wieder erledigt. Und ich habe tatsächlich aber voll diesen Among Us-Hype mitgenommen. Okay. Hast du das mitgekriegt?
Ja, klar, habe ich. Wobei ich Among Us wirklich fast nicht gespielt habe, wobei ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, aber ich habe irgendwie es nicht geschafft, das irgendwie länger zu spielen. So. Also, aber das sagt jetzt sehr darüber aus, wie alt ich inzwischen bin. Ich nehme mir jetzt vor, mehr Videospiele zu spielen. Ja. Ich bin 40, ich habe aktiv mir vorgenommen, mehr auch unter anderem Among Us zu spielen. Weil es macht halt wahnsinnig Spaß.
Ja, wir haben es auch mal in der Redaktion gespielt. Also ich kann dich gerne mal einladen, weil es macht wirklich viel Spaß. Das haben wir tatsächlich auch. Also da hat sich tatsächlich auch so eine ganz witzige Gruppe von Leuten bei mir so im Freundeskreis dann irgendwie gefunden, wo sich manche kannten, manche aber auch gar nicht. Und da ist Discord einfach auch ein geiles Tool, weil das hast du halt irgendwie immer offen. Die Leute kommen dann rein und dann schnackt man einfach und spielt. Und dann hat sich das so, also haben wir das relativ viel gespielt, bis wir dann irgendwann echt die Map in- und auswendig kannten. Klar. Man halt immer genau abfragen konnte, sagt man die Symbole von der Task. Klar. Und aber jeder wusste die dann auch und so. Für die übrigens gerade, die jetzt nicht wissen, was Among Us ist, es ist im Grunde dieses Spiel Werwolf. Also es gibt einen Verräter und es gibt keine Verräter. Und der Verräter muss alle töten. Und die Nicht-Verräter müssen so kleine Aufgaben erledigen. Das Spiel ist super simpel gehalten, 2D-Grafik von oben. Alle laufen dann diesem Raumschiff so rum, können sich halt während des Spiels nicht hören. Und dann, wenn eine Leiche gefunden wird oder wenn jemand so ein Meeting einberuft, dann wird diskutiert und dann wird erörtert, wer denn der Verräter sein könnte. Und es gibt aber jetzt eine, und das ist tatsächlich schon meine Empfehlung der Woche, es gibt eine Ergänzung oder eine, das ist nicht wirklich eine Mod, aber die hat jemand programmiert, das ist komplett Open Source, die nennt sich Proximity Chat.
Okay.
Das funktioniert
Tell
so.
Me also more.
Das kannst du dir entweder auf deinem eigenen Server installieren, wenn du krass bist, oder du benutzt halt die gehostete Instanz. Du gibst da den Code für deine Lobby ein und du musst dir, wenn du dich dann da einwählst, über einen Link kannst du das dann machen, musst du dir genau den Namen geben wie in Among Us. Und dann klingt sich sozusagen dieser Prozess in die Lobby von Among Us ein und kann die Position abfragen der einzelnen Spieler. Und was gerade im Spiel passiert. Und wenn du dir dann sozusagen im Spiel, du kannst dich dann die ganze Zeit hören, vorausgesetzt, du bist nah genug aneinander. Und je weiter weg du gehst, desto leiser werden die anderen. Wenn du nicht im selben Raum bist, dann hörst du dich nicht. Und so.
Wie verändert es das Spielen?
Extrem. Also, weil davor, also erstmal macht es das sehr viel spaßiger, weil davor ist es halt so, in den Phasen, wo alle im Raumschiff rumlaufen, hörst du ja deine Crewmates nicht. Und dadurch bist du halt für dich und machst diese Tasks, die wirklich nicht anspruchsvoll sind. Also das ist dann, verbinde den Grün mit dem grünen Draht und so weiter. Das ist ganz, ganz simpel. Und das ist schon mal ein Aspekt. Also du läufst über den Weg, du machst Scherze. Und gerade wenn du Imposter bist, also Verräter, hast du ganz neue Optionen. Ich habe zum Beispiel in einer Runde, bin ich mit einer aus dieser Gruppe, mussten wir sozusagen zum selben Raum. Also ich war ja Imposter, aber sie, Electrical heißt der, und der hat sozusagen so einen kleinen Sichtschutz. Und dann meinte sie beim Reingehen noch, ich bin's übrigens nicht. Und ich meinte, nee, ich auch nicht. Ja, dann ist ja cool, dann kann man sich ja so ein bisschen aneinander halten, sich gegenseitig decken. Und dann waren wir so hinter dieser Ecke und da meinte ich, ich bin's und ich könnte dich jetzt killen, mache ich aber nicht. Aber du musst das jetzt bitte für dich behalten, weil sonst kann ich dich ja jederzeit killen. Und das war halt voll cool, weil so konnte man sich auf einmal über diese Kommunikation halt einen dritten Imposter schaffen, der halt die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass wir nicht aufgeflogen sind und so. Und das war schon ziemlich, das hat schon Bock gemacht. Also das kann ich sehr empfehlen.
Fängst du an, so Mindgames zu spielen und die Komplizen anzuheuern.
Und, Und es ist auch ganz schlimm, wenn du dich so mit so einer Zweier- oder Dreiergruppe gefunden hast und sagst, okay, wir halten so ein bisschen zusammen. Und das habe ich dann gemacht, das mit zwei anderen. Und da meinte der eine so, soll ich dir mal was zeigen? Und killt mich halt. Und die waren halt beide die Imposter und haben es halt vorgestellt, dass ich denen vertraue und mit denen mitlaufe und so. Und dann haben sie mich gekillt. Das macht schon nochmal eine neue Ebene auf. Das macht viel Spaß. Also ist meine Empfehlung
der Woche. Was sind die Sachen, die du jetzt gerade so frisch spielst?
Jetzt gerade neu habe ich angefangen, Jedi Fallen Order endlich. Weil ich dieses Jahr auch Mandalorian ziemlich durchgesuchtet habe und darüber so ein bisschen in so ein Star Wars-Fieber wieder gekommen bin. Genau, Jedi Fallen Order.
Mandalorian ist stark.
Das war eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Genau, also das spiele ich gerade, weil ich hatte mal wieder Bock auf so ein Souls-like-Spiel. Auch für die, die nicht wissen, was das ist. Das sind sehr schwierige so Rollenspiele, die sehr kampflastig sind. Und da geht es viel um Reaktionszeit, sich zu analysieren, wie der Gegner sozusagen angreift, dann in den richtigen Momenten auszuweichen und so weiter. Und dieses Jedi Fallen Order hat so ein paar Elemente davon, ist aber ein bisschen einfacher und hat halt das Star Wars Franchise im Nacken, was ich halt dann auch ganz cool finde, weil ich finde das Laserschwert einfach unglaublich gut gemacht in diesem Spiel. Ja, genau, also das spiele ich aktuell. Aber es ist halt auch nicht so viel, wie ich gerne würde.
Ansonsten, also wirklich mein Spiel des Jahres vielleicht, würde ich fast sagen, was ich ganz großartig fand, ist Hades. Also Hades, wie der Herr der Unterwelt.
Ah, war das nicht? Ist das nicht so ein... Sorry.
Ich würde sagen, die Kategorie heißt Roguelike, wo du quasi versuchst, ein aus der Unterwelt auszubrechen. Du bist der Sohn von... warte mal, Hades ist der Herr der Unterwelt und sein Sohn heißt Zack. Zachary. Ich habe es so lange gespielt, ich sollte das wirklich langsam wissen. Und es spielt halt quasi in der griechischen Mythologie und du bist es leid, in der Unterwelt zu leben und du willst ausbrechen. Und die Story ist, dass du quasi dich rauskämpfen musst aus diesen immer neu generierten Labyrinthen. Und mit all den Göttern der Unterwelt und all den Dämonen und sonstigen Sachen immer interagierst und sowas. Und es ist wahnsinnig, also es macht schnell, es ist ein schönes Spiel, es sieht wirklich toll aus, also schönes Artwork und sowas, schönes Design. Aber es ist auch einfach sehr, sehr witzig. Also die haben die Charaktere alle sehr, sehr schön ausgearbeitet. Und es ist eben Teil des Spiels, dass immer wenn du stirbst, wirst du wiedergeboren in der Unterwelt, weil du kannst ja nicht entkommen. Und alle beziehen sich die ganze Zeit drauf, dass du es schon wieder nicht geschafft hast. Ja, das heißt, also und es ist wirklich, es macht wahnsinnig Spaß, hat auch eine tolle Musik und sowas. Also ein schönes Spiel. Ist, glaube ich, auf den meisten Plattformen inzwischen. Ich habe es auf der Switch gespielt und es ist
ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal gesehen für die Switch. Weil mir mangelt es bei der Switch momentan ganz doll an Spielen, die ich dafür spielen kann.
Ja, also die Switch ist auch eine Plattform, die besser läuft, wenn man zu mehreren spielen kann. Also es macht viele diese ganzen Nintendo-Spiele sind ja oft für so zwei, drei Personen ausgelegt.
Ja, genau. Und die Spiele, die es dann sozusagen als Ports für die Switch gibt, so ich muss nicht Witcher.
Ja, auf der Switch.
In Kack-Grafik, wenn man es mal so aussprechen möchte, auf der Switch spielen. Das spiele ich dann lieber auf der PlayStation oder auf dem PC. Aber Animal Crossing war natürlich auch nochmal so ein Phänomen.
Ja, Animal Crossing habe ich völlig von Ferne beobachtet, weil das ist genau die Art von Maintenance-Spiel, die mich als, wie gesagt, als jemand, der zu Hause sitzt und schon die ganze Zeit das Maintenance für ein kleines Kind mit bereitstellen muss, für mich wie eine weitere Shopping- und To-Do-Liste sich angefühlt hat. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass ich dem Spiel wahnsinnig Unrecht tue, weil ich weiß ja, wie viele Leute es gespielt haben und wie toll sie es fanden. Für mich klang das so ein bisschen nach, was mein persönlicher Albtraum gewesen wäre im Lockdown. Mehr To-Dos, mehr Pflege, mehr Maintenance.
Ja, also das hat mich dann irgendwann auch rausgehauen. Das stimmt schon. Also es entstehen Aufgaben, die du erfüllst, um dieselben Aufgaben immer noch machen zu können. Und du sammelst halt einfach wahnsinnig viel. Ich finde, das Spiel hat einen sehr guten Aspekt. Und das ist halt, dass du dir so deine eigene Insel halt so gestalten konntest und auch dein eigenes Haus. Und dass du die Einrichtung auch wirklich ziemlich doll an deinen Geschmack anpassen konntest. Und dass mir das sogar so ein paar Ideen gehabt hat, wie ich meine Einrichtung verändern kann. Das fand ich ganz, ganz cool. So dachte, ja, stimmt. Und das bringt mich auf die Idee. Und so ein Zimmer wollte ich immer mal haben und so. Das klingt gerade, als würde ich irgendwie in so einem 100-Zimmer-Ding sehen. Und doch, so ein Zimmer wollte ich auch noch mal haben. Das Bällebad-Zimmer. Ja. Aber es ist halt schon so, du bist halt, also, und du hast ja diese Echtzeitbindung. Und wenn du dann anfängst, ich möchte jetzt aber jeden Fisch, den es im Spiel gibt, gefangen haben, dann musst du halt auch mal nachts um 12 oder du stellst halt deine Konsolenzeit um, aber das fand ich dann auch mal zu umständlich. Deswegen war ich dann irgendwann auch raus, aber das war irgendwie auch ein ganz krasser Hype. Aber ich glaube, es war am Anfang noch so dieses geil, wir haben irgendwas zu tun. So.
Ja, und also ich will da jetzt nicht zu tief in die Psychologie einsteigen, aber ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass wenn du also so eine Situation hast, wo so viel außer deiner Kontrolle ist, aber dich direkt beeinflusst, dass manchmal das Hirn einfach so einen Mini-Eskapismus ja auch braucht, um einfach so, oh, hier ist was Kleines, das tut mir nicht weh, das kann ich kontrollieren. Also ich meine, ja, hier war das ja sogar noch harmlos. Ja. Ich kenne das viel von Freunden aus den USA, die ja noch viel härtere Lockdowns hatten und noch viel, wo die, wo diese Pandemie ja noch viel härter durchgeschlagen hat auch. Die saßen halt irgendwie zu Hause mit ein, zwei Kindern, mit zwei Eltern, die remote gearbeitet haben in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in New York City. Oh. So, für die war das, glaube ich, wirklich so eine Lifeline irgendwie, dann einfach nicht völlig durchzudrehen. Einfach so, oh, okay, fünf Minuten mal einfach so eine warme Welle übers Hirn schwappen lassen. Fünf Minuten Pause oder vielleicht eher eine Stunde, aber.
Und vielleicht auch echt was man kontrollieren kann, ne?
Also ja.
Da hast du es halt dann in der Hand und da bist du dem nicht so ausgeliefert.
Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, so hat halt jeder so seine kleinen mentalen Hacks, wie man irgendwie gut durch den Tag kommt, wenn es mal irgendwie doof läuft oder sowas, ja.
Ja, ich glaube auch, also ich wohne hier mitten in Hamburg, Winterhude. Mhm. Und hier war, also ich hatte voll diesen Vibe von, oh, und endlich mal auch mit mir selber sein und mal mich ein bisschen mit mir auseinandersetzen. Und dann haben irgendwie so aber so Stück für Stück alle Leute gemerkt, oh, das ist gar nicht so entspannt, also sich so mit mir selber nur zu sein. Dann komme ich ja auch auf Gedanken, dann fange ich ja an, Sachen zu hinterfragen. Und da hast du richtig gemerkt, dass Leute gesagt haben, ah, ich glaube, so doll wollte ich dann auch nicht mit mir selber sein. Das fand ich irgendwie auch ein spannendes Phänomen. Ich glaube, das hat das auch gut begünstigt. Aber ja, es waren schon, also es ist schon krass, das hast du am Anfang gesagt, diese Wellen, die sich da so durchbewegt haben. Ne? Also diese Hypes, die auch entstanden sind. Animal Crossing. Ich glaube, dann war Mandalorian für viele ein Riesenhype. Dieses ganze PS5, Xbox Series X Thema, das kam noch auf. Dann Queen's Gambit war ja auch so eine krasse Hype-Serie. Hast du die gesehen?
Ich habe die nicht gesehen. Aus dem dämlichsten aller Gründe habe ich die nicht gesehen. Ich fand es so aggro, wie Netflix mir nichts anderes anbieten wollte, außer Queen's Gambit. Und dann habe ich gedacht so, nee, damit kommst du mir jetzt nicht durch Netflix. So einfach geht's nicht.
Das kann ich verstehen. Das nervt mich auch immer, dieses, nee, ich will das jetzt aber nicht gucken, nur weil das gerade, weil du das jetzt willst. Ja.
Und irgendwann sind auch alle Online-Yoga-Videos durch und alle Brote sind gebacken. So.
Ja, genau, ich kann nicht noch ein fucking Bananenbrot backen.
Ja, genau.
Ja, das auch am Anfang wirklich da versucht. Also das ist aber auch was ich dann gemerkt habe, so dieses Routinen erzeugen. Dass man, ich habe eine Phase, da habe ich ganz versucht, sehr krampfhaft eine Routine zu erzeugen. Und dann immer gemerkt, aber ich kann das nicht aufrechterhalten. Mhm. Also das ist zu anstrengend.
Okay.
Und da habe ich echt so gemerkt, was so Gewohnheiten für eine Macht haben. Ne? Weil wenn du, also ich zum Beispiel, ich habe Sport und gesunde Ernährung sind bei mir durchaus, dass ich das gut finde und ich koche sehr gerne, also weil ich den Prozess mag. Dadurch habe ich gesunde Ernährung ganz gut abgedeckt, aber ich bin jetzt niemand, der sich für eine Woche sein Essen vorbereitet und dann gut isst, sodass ich esse halt das, was dann da ist. Und da habe ich halt gemerkt, dass wenn du das nicht so etabliert hast, auch Sport zu machen, dass das in stressigen Situationen und dieser ganze Lockdown und diese ganzen Nachrichten, das ist ja eine Stresssituation, dass es Menschen gibt, die dann darauf zurückgreifen können und sich damit Struktur geben und das irgendwie vereinfachen. Und es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich leider noch ein bisschen eher, die das noch nicht so etabliert haben und bei denen das als allererstes wieder wegfällt oder für die das ein totaler Kraftaufwand ist.
Das stimmt, das ist natürlich schwierig. Oder gerade auch selbst wenn du die Gewohnheiten hast, aber sie gekoppelt sind an einen Ort, der plötzlich im Shutdown ist oder sowas. Also wenn dein Fitnessstudio zumacht und und keine Ahnung, irgendwas anderes ist und plötzlich hast du eben nicht mehr die Gewohnheit, sondern musst jedes Mal dich aktiv dafür entscheiden. Das ist natürlich was total leicht dann hinten runterfällt. Da muss man schon irgendwie ein bisschen aufpassen. Aber, und ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie gemerkt hast, aber die meisten Zeitungen und Ratgeber sagen ja auch, ja, wenn man gestresst ist in so einer Pandemie, muss man einfach gucken, man hat, dass man genug Zeit für sich hat, genug Bewegung, genug gesunde Ernährung, genug Ausgleich, genug Sozialleben. Und auch da gilt, wie gesagt, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen, ist meine Perspektive einfach durch ein Kleinkind, was dieses Jahr viel zu Hause war und sehr, sehr noch Aufmerksamkeit braucht und noch nicht lange alleine spielen kann, denke ich nur so, das sind alles total richtige Ratschläge, die ich gerne machen würde, sobald ich auch noch meine Arbeitszeit geschafft habe und ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen Zeit für eine Beziehung.
Ja.
Und so, also gib mir extra 24 Stunden jeden Tag und dann bin ich sicher, ich kann diese Sachen machen. Aber bis dahin halt leider nicht.
Ja, 100%.
Und dann hängt alles an so einer Gewohnheit dran.
Total. Also ich finde auch, es liegt total an Gewohnheiten. Und ich meine, ich habe kein kleines Kind und ich fand es trotzdem schon schwierig, weil du stehst auf und dann verlässt du ja noch nicht mal das Haus.
Ja, ja.
Also man soll das ja dann auch immer machen. Wir haben einen kleinen Hund. Das ist hilfreich, weil man dadurch ja automatisch ins Rausgehen kommt. Aber ne, dann setzt du dich hin und dann nach der Arbeit, die doch aus so einer reinen Homeoffice-Situation manchmal nicht so viel Spaß macht, wie wenn du Interaktion mit Kollegen hast in der Form. Das ist einfach, also ich finde, der Spaßfaktor geht ein bisschen flöten. Zumindest der Spaß, der über das Inhaltliche hinausgeht. Und sich dann nach getaner Arbeit oder auch in der Mittagspause hinsitze und jetzt mache ich noch ein Workout. Nee, also ehrlich nicht.
Also ich habe zum Beispiel, ich weiß genau, wovon du redest. Und also für mich war der Trick dann immer, ich habe es dann irgendwann auf die Morgende geschoben. Das hat bei mir funktioniert. Das ist auch der einzige Slot, wo es jetzt noch funktioniert. Aber und wie gesagt, es ist ja auch nicht, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist irgendwie schwerer oder einfacher mit Kind. Ja? Also auch allein oder auch als Paar, je nachdem, wie man und wo man lebt. So, das ist ja für alle eine Belastung. Ja, selbst wenn es einem noch so gut geht. Und ich sage das ja auch alles aus einer extrem privilegierten Position raus. Aber es ist natürlich schon alles eine ganz schöne Umstellung, so die wo oft die mentalen Mechanismen auch nicht mehr ganz die sind, auf die man sonst zurückgreift, ja, wo eben bestimmte dritte Orte, an die man geht, oder Büros, an die man geht, Cafés, mal Häuser von Freunden oder sowas, wo die plötzlich viel weniger zur Verfügung stehen. Je nachdem, wie hart oder lax man mit diesen Regeln umgeht, aber es ist für alle auf jeden Fall eine Einschränkung, was das angeht. Total. Und das ist schon, ich finde es ganz spannend zu merken, was davon sind die Sachen, die mir dann Stress auslösen oder nicht zum Beispiel. Und wie geht man damit um? Und das geht ja gewissermaßen jedem so. Mein Witz ist irgendwie schon die ganze Zeit, dass wenn diese Lockdowns irgendwann mal durch sind und wir alle wieder in ein neues, normales Leben zurückkehren, das wahrscheinlich anders aussieht als vorher, dass die ersten paar Wochen wir so rauskommen aus unserer Höhle und wir so blinzeln in die Sonne und erkennen gar nicht wieder, wer sind diese Leute, die ich so lange nicht gesehen habe.
Ich glaube, es wird so lange dauern, bis ich nicht automatisch zusammenzucke, wenn mir jemand zu nahe kommt.
Ach so, ja, das auch, ja.
Das ist, also, das, glaube, das wird auch so ganz komisch. Aber ich, also absolut, natürlich sind wir da, glaube ich, beide aus einer sehr privilegierten Position. Also wir haben Arbeit, so, wir, glaube ich, sind beide in einer Wohnsituation, die gut ist. Ja, wir werden zu Hause nicht geschlagen. Das sind alles Dinge, die ja sich erstmal als positiv betiteln lassen. Aber ich glaube auch, also ich habe Freunde, die wohnen alleine, die sind einfach super einsam. Ich habe Freunde, die wohnen mit Partner, die wohnen in WGs, die gehen sich gegenseitig ein bisschen auf den Sack. Also, ne, jeder hat da so seine Päckchen mitzutragen. Und was ich auch so dachte, egal in welcher Wohnsituation, man ist ja in verschiedenen Lebenssituationen auch immer eine andere Version von sich selbst. Also ich bin auf der Arbeit, bin ich ein anderer Mensch, vielleicht nicht, aber bin ich ja eine andere Version meiner selbst, als ich das zu Hause bin oder mit meinen Freunden oder sogar unter den einzelnen Freunden gibt es ja auch nochmal Änderungen. Und dadurch, dass man momentan aber ja vornehmlich zu Hause ist, ist man auch überwiegend diese Version von einem selbst. Das ist natürlich, würde ich sagen, wenn man sich zu Hause wohlfühlt, ist es schon die entspannteste Version. Aber ich glaube, der Mensch braucht auch schon diese Vielfältigkeit in sich selber. Also auch die verschiedenen Seiten.
Das finde ich super spannend. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie gehst du damit um? Machst du da irgendwo eine Trennung? Machst du irgendwelche bewussten Switches, wenn du in den Arbeitsmodus gehst oder in den Freizeitmodus gehst oder sowas? Trennst du das durch irgendein Ritual, durch einen räumlichen Wechsel? Drehst du den Laptop um? Machst du einfach alles in einem Flow? Wie funktioniert das für dich?
Nee, also bewusst mache ich das nicht. Ich habe das mehr so einfach an mir und auch an dem, was mir so Freunde erzählt haben, festgestellt. Also, dass man einfach, das geht ja auch schon bei so Interessen zum Beispiel los. Du hast nicht mit jeder Person in deinem Leben dasselbe Interessenüberschneidung. So, du hast mit deinem Partner eine gewisse Überschneidung, du hast mit deinem Kumpel eine gewisse Überschneidung und, ne, und so weiter und so fort. Und ich mache das nicht bewusst, aber ich rede jetzt mit Stefan aus der Redaktion, rede ich über andere Themen als mit meiner Mutter oder mit meiner Freundin zum Beispiel.
Ja, klar.
Und ich glaube, es ist halt auch gut, dass man das so hat. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich eben viele Menschen sucht, die einen irgendwie als Gesamtes so abbilden können. Aber ich glaube, dass das jetzt einfach dadurch teilweise auch manchen Menschen so ein bisschen fehlt. Also dass sie dadurch Schwierigkeiten haben, diese Seiten aufrechtzuerhalten. Also ich mache es jetzt mal an was ganz Banalem bei. Ich bin ein riesiger Star Wars Fan.
Ja.
So. Und ich habe gewisse Freunde, die sind auch riesige Star Wars-Fans. Und mit denen kann ich, das ist jetzt nichts Gravierendes, aber das ist jetzt nur mal so ein plakatives Beispiel, mit denen kann ich sehr gut über Star Wars reden. Und das tut mir gut, weil dann habe ich dieses Hobby irgendwie abgedeckt. Diese Freunde kann ich momentan aber höchstens mal anrufen und sehe die nicht so viel. Das heißt, diese Star Wars-Seite, das mache ich jetzt viel mit mir selber. Und das ist nicht ganz so schön, wie das mit sowas zu machen. Und ich glaube, das fehlt manchen Menschen.
Aber das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Moment, oder? Also eigentlich war ja immer die Annahme, seit das Internet groß geworden ist, dass du online quasi immer nischigere Aspekte deiner Identität verbinden kannst mit anderen Leuten, dass du immer zu jedem Interesse oder zu jeder Vorliebe jemanden findest, mit dem du drüber reden kannst, selbst wenn du räumlich keinen Zugang zu denen hattest. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das natürlich noch stimmt, aber dass durch diese ewige Lockdown-Homeoffice-Lösung, wo alles halt sich auf Zoom und anderen Plattformen abspielt, plötzlich alles wieder so zurückkommt und plötzlich bist du immer die ganze Zeit, lebst du in diesem kleinen Rechteck, in diesem kleinen Videofenster und die Trennung zwischen deiner Arbeit und deinem Privatleben wird immer schwächer. Also wie viel Zeit ich verbringe mit Leuten in Videocalls, wo irgendwie Hunde, Katzen, Kinder, Partner durchs Bild laufen oder wo du dann im Hintergrund auch Sachen siehst, die die am Anfang, wo Leute noch versucht haben, es zu verstecken und immer aufzuräumen und vor immer kahleren Wänden saßen und irgendwann ist natürlich klar, das geht nicht. Das ist halt einfach, es ist halt klar, das ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, was auch immer es sein mag. So, es ist nicht alles, nicht jeder hat zu Hause zwei Homeoffices, so, das ist eher die Ausnahme. Ja. Und das ist dann schon ganz spannend, wie so nach und nach sich das auch wieder plötzlich so alles wieder zusammenbringt. Und ich finde es eigentlich, wenn das okay für einen ist als Person, ich finde es eigentlich gar nicht so einen unangenehmen Trend. Ich finde es eigentlich ganz vielversprechend auch, dass das geht, dass da die Akzeptanz, glaube ich, nochmal eine ganz andere geworden ist. Und ich würde mir wünschen, dass ein bisschen was davon auch später noch erhalten bleibt.
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen. Du hattest zwei Punkte. Also erstmal das mit den Nischen im Internet. Mhm. Da muss ich sagen, ja, stimmt auch, aber ich finde, es ersetzt es nicht, weil es ist immer eine bewusste Handlung. Also du musst in ein Forum gehen, du musst in eine Facebook-Gruppe gehen, du musst in eine WhatsApp, also du musst da immer so reingehen. Und ich glaube, das, was vielen Leuten fehlt, ist, diese Begegnung auch irgendwo zufällig zu haben. Ich finde, Discord kann das ganz gut, wenn man da so eine Gruppe von Leuten hat. Da hat man diese zufällige Begegnung irgendwie immer noch, aber ich glaube, das ist so das, was ich jetzt auch gemerkt habe, das Internet oder kann halt eben diese Sachen gar nicht aufgrund des Mediums, sondern aufgrund der Art der Begegnung und die Energie, die du da reinstecken musst. Weil es ist was anderes, jemanden zufällig zu treffen oder eben halt eine Website aufzumachen.
Total.
Und das Zweite mit diesem beruflich und privat, das finde ich auch. Also ich finde es gut, dass das Private im Beruflichen sichtbar sein darf und auch eine Rolle spielt. Ich glaube auch dieses Jahr spielte zumindest in manchen Firmen, ich habe auch schon andere Geschichten gehört, aber in vielen Firmen auch das Befinden der Mitarbeiter auf einer rein mentalen Ebene, also zumindest in manchen Jobs, ne? Ich glaube, es gibt auch viele, viele Firmen, wo es nicht so ist, aber spielte schon generell eine größere Rolle, also einfach das Bewusstsein dafür, naja, das ist bei denen zu Hause auch gerade stressig, die haben zwei Kinder, da kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel erwarten oder frag ab und zu mal nach, läuft bei euch alles, brauchst du irgendwie Entlastung oder Hilfe? Aber ich glaube, die Gefahr ist sozusagen, die dabei dann auch entsteht, dass halt das Berufliche sich halt auch zu sehr ins Private zieht.
Ja, ja, klar. Also hier kleiner Blick hinter die Kulissen. Also wir haben, wie gesagt, jetzt auch zwei Homeoffices plötzlich zu Hause einrichten müssen. Wir hatten immer einen Schreibtisch zu Hause, aber wir waren da halt immer nur abwechselnd mal als Ausnahme so. Oder wenn jemand das wollte, um das mal gezielt zu machen. Jetzt müssen wir auch aus einem Schlafzimmer und aus einem Kinderzimmer raus plötzlich arbeiten. Also, weil das Homeoffice ist zum Kinderzimmer irgendwann geworden und jetzt wird es plötzlich so wieder halb auch zum zweiten Homeoffice. Also das ist schon abgefahren. Aber was du da gerade sagst mit dem sich mehr drum kümmern, was auch die Bedürfnisse sind, ich finde es auch ganz spannend. Also dieses Jahr habe ich das auch mehr gemerkt als je zuvor. Und es war eine wichtige Erinnerung, wie das vielleicht auch vorher nicht immer so gut gelaufen ist, wie wichtig es ist, einfach auch den Leuten also eine Chance zu geben, zu sagen, was sie gerade belastet und sowas. Also ich arbeite viel auch bei ThingsCon zum Beispiel mit viel Volunteers irgendwie, die halt ihre Freizeit da reinstecken. Und ich habe so viel Zeit wie noch nie damit verbracht, einfach zu fragen, hey, wie geht's gerade? Kann ich irgendwas tun, euch zu unterstützen und sowas? Und es ist was, also für mich war das auch eine wichtige Erinnerung. Und auch die Tatsache, dass es gibt so eine Grundtendenz, dass viele Chefs zum Beispiel auch erwarten oder dass in vielen Conference Calls erwartet wird, dass alle Videos mitlaufen, dass man einen besseren Austausch hat. Und ich verstehe diesen Impuls. Aber das ist für viele Leute auch eine wirkliche Belastung. Nicht nur, weil es total unnatürlich ist, den ganzen Tag so intensiv immer so Blickkontakt zu halten, was man ja in einer normalen Gesprächssituation niemals tut. Du hast niemals dieses permanente, ich gucke nach vorne und wenn ich weggucke, guck dich immer komisch an. Im normalen Gespräch guckt man die ganze Zeit auch mal zur Seite oder nach unten. Und es ist hier einfach plötzlich nicht mehr gegeben. Du hast permanentes Multitasking, weil du plötzlich irgendwie jede Stunde einen neuen Videocall hast, je nach deinem Job irgendwie. Und da musst du aber trotzdem ja noch vielleicht ein paar E-Mails hinterher schreiben und sowas. Das heißt, es läuft dann so heimlich nebenher, wenn es blöd läuft. Aber auch, weil Leute einfach sich unwohl fühlen, permanent so ihr Privatleben zu zeigen. Also und was wir viel gemacht haben und was ich in vielen Teams erlebt habe, in denen ich jetzt gearbeitet habe, das letzte Jahr, ist, dass eben ganz gezielt am Anfang gesagt wird, hey, schön, dass ihr alle da seid. Wer die Kamera ausmachen will, darf die bitte gerne ausmachen. Weißt du, da kann man auch mal rumlaufen, da kannst du auch mal, wenn du eh gerade auf stumm geschaltet bist, auch mal dir nebenher einen Kaffee machen oder sowas, ohne dass es irgendwie komisch wirkt, als ob du gerade weggelaufen bist. Und auf der Ebene finde ich, da gibt es da schon viel, was man auch mitnehmen kann in die Zukunft, dass man eben da eine gute Balance findet und nicht einfach, also das Horrorszenario ist ja immer so ein bisschen, du arbeitest irgendwie für einen Chef, der da sitzt in seinem sehr, sehr geräumigen Einzelbüro in der Firma und du fühlst dich irgendwie verurteilt, weil du in einem, wie gesagt, in irgendeinem Kinderzimmer sitzt und hinten dran turnt irgendwie ein Haustier und zwei Kinder rum oder sowas. Und du fühlst dich die ganze Zeit so ein bisschen, fühlst so eine Scham dafür, dass du nicht auch in so einem großen Haus oder sowas sitzt. Das habe ich von vielen Leuten gehört, die das haben. Also gerade, ich arbeite viel mit so PhD-Studenten und so, bei so einem Projekt zum Beispiel, die natürlich aufgrund ihrer Lebenssituation natürlich in einem relativ, also räumlich begrenzt wohnen. Das sind Studenten, natürlich wohnen die jetzt nicht in irgendeinem Palast, aber das kann man ihnen ja schlecht zum Vorwurf machen, das ist ja nicht schlimm. Aber es ist für sie echt unangenehm, teilweise das zu zeigen. So. Ja. Und du kannst es ja lösen, wenn du einfach sagst, nee, wenn du das Video ausmachen willst, mach bitte dein Video aus.
Ja,
und ich meine, für
ist halt immer eine Grenze ziehen, ne?
Genau.
Das fällt,
und es muss aber von oben kommen. Es muss von oben kommen. Es kann immer nur von den Leuten kommen, die halt auch dieses Mandat geben können. Ja.
Das habe ich auch gemerkt. Es ist super wichtig, glaube ich, dass die, in Anführungsstrichen, Vorgesetzten, dass die das halt auch vorleben.
Ja, genau.
Also zu sagen, ja, es ist okay, wenn ihr das Video ausmacht, aber selber immer anhaben, dann mag es halt keiner machen. Oder auch mal äußert das, wenn euch irgendwas zu viel ist, aber man selbst sagt nicht, ich bin gerade überfordert, ist dann immer so eine, das macht immer so eine komische, wieso sollte denn ich das nicht können, ist doch auch nur ein Mensch.
Ja, genau.
Und einen Gedanken hatte ich auch noch, dass, glaube ich, auch Leute ihren Job nochmal neu betrachtet haben, weil dadurch, dass die Arbeit, also davor war ja Arbeit immer auch ein sozialer Aspekt, man hat das Haus verlassen, man hatte Kontakt zu anderen Leuten, man hat auch ein direkteres Feedback von Vorgesetzten, von Kollegen für das, was man getan hat, bekommen. Man hat dadurch noch, also da war ja noch viel mehr im Gepäck. Jemand, der vielleicht einen Job gemacht hat, den er an sich nicht so toll findet, aber er reist viel. Ja, geil, nehme ich in Kauf oder so, ne? Und jetzt ist ja die Arbeit komplett auf, also fast komplett auf den Inhalt reduziert. Du arbeitest ja eigentlich nur noch durch das, was du tust. Also du hast ja das ganze Drumherum nicht mehr. Und ich glaube, jetzt guckt man sich nochmal, alle gucken sich nochmal ganz genau, was mache ich denn da eigentlich? Macht mir das eigentlich Spaß? Finde ich das eigentlich geil?
Ja, das ist ein super guter Punkt. Und auch diese Feedback-Ebene, die du erwähnt hast, dass du halt sonst ja so im Vorbeigehen häufig auch so, auch mal so schnell ein bisschen Feedback bekommst. Du lernst was, du kriegst, jemand kann dir sagen so ein bisschen, was lief gut, was läuft nicht gut und sowas. Das muss man jetzt natürlich alles aktiv herstellen. Das kommt jetzt nicht mehr mal eben so nebenher, weil das ist nicht die Videokonferenzkultur normalerweise. Und das ist schon was, also das musste ich auch noch mal kräftig lernen, dann eben auch wirklich die Zeit zu schaffen in den bestehenden Videomeetings. Aber auch ansonsten auch so nebenher, sei es im Chat, sei es in anderen 1:1 Gesprächen mit Teammitgliedern oder sowas, dann einfach die Zeit und den Rahmen dafür zu schaffen, sowas zu diskutieren. Oder eben am Anfang von einem Videocall ein bisschen mehr als nur den üblichen Smalltalk, sondern wirklich mal kurz zu hören, wie es allen geht und wo alle so stehen und was für Unterstützung sie brauchen und sowas. Und eben auch eine Kultur zu schaffen, dass man sagt, okay, nee, wenn jemand gerade Hilfe braucht, braucht er gerade Hilfe. So, das ist keine Schande, das ist gerade einfach so. Ja. Ich habe es an mir selber auch gemerkt. Also ich sage das auch immer ganz deutlich, wenn ich mit Leuten arbeite, die über die ich vielleicht dann mehr Einfluss habe als sie über mich, dass ich dann sage, so, nee, ganz ehrlich, so, ich kriege dieses Jahr auch einfach viel nicht gebacken. So, bei mir fällt vieles hinten runter. Ich muss zu ganz vielen Sachen Nein sagen. Ich verstehe es, wenn ihr das auch machen müsst. So, das ist okay. Wenn es nicht klappt, sagt Bescheid.
Finde ich auch. Das sollte man, glaube ich, auch nochmal festhalten, dass ich glaube, es fällt allen gerade schwer, sich zu motivieren.
Ja.
Egal, wie toll man seinen Job findet, aber es ist, glaube ich, für alle gerade schwer, wirklich sich hinzusetzen, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt und ne, man ist viel leichter dabei zu sagen, oh nee, ich mache das morgen, das reicht auch noch.
Ja, genau.
So, also das ist, ich glaube, das ist eigentlich gerade ein ganz schöner Kraftakt.
Ja. Vor allem in so einer Zeit, wo ja oft auch so ein bisschen die normalen Puffer fehlen, ja. Und wo auch so, ganz blöd gesagt, so triviale Sachen fehlen wie der Weg zurück nach Hause, wo du einfach normalerweise nochmal so ein bisschen abschalten kannst, die Sachen, dein Hirn verarbeitet es noch so ein bisschen nach, du hast ein bisschen Distanz dazwischen und kommst dann in einen neuen Kontext rein. Das ist ja jetzt für viele Leute gerade einfach nicht gegeben. Du schaltest von dem einen Video-Feed mit, von dem einen Videokanal mit deinen Kollegen um zu dem anderen Videokanal mit irgendwie The Mandalorian. Also.
Ja. Genau, und du hast diese Verarbeitungs-Zwischendenkphasen gar nicht. Also auch wenn man das jetzt mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekten nochmal aufgreift, ne, du bist der Arbeitspeter und normalerweise würdest du dich dann in die Bahn setzen oder ins Auto, nach Hause fahren und dann, ne, dann lässt du das vielleicht nochmal Revue passieren oder auch nicht, das ist ja auch oft gar nichts Bewusstes, aber dann bist du zu Hause und dann bist du der Zuhause-Peter.
Ja, ja, genau.
So, und das fehlt natürlich, klar, und auch andersrum. Du stehst, also ich hatte auch Tage, das, da bin ich jetzt mal ehrlich, da bin ich aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und mich in Jogginghose an den Schreibtisch gesetzt und losgearbeitet. Und ich wusste natürlich in der Sekunde, das ist ganz schlecht. Das ist, das soll man auf gar keinen Fall machen.
Ja, naja, also das, ich sag mal so, die Frage ist, warum, ja? Wenn es dich schlecht fühlen lässt, dann war es schlecht. Wenn es dich gut fühlen lässt, dann war es wohl in dem Moment okay, ja.
Das meinte ich so, ne? Ich habe das dann gemacht, weil ich dann wusste, okay, jetzt fange ich früh an, dann bin ich auch ein bisschen früher fertig und habe heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit für mich so. Aber ich weiß, wenn ich das ein paar Tage mache, dann bin ich immer völlig so, dann, weil dann du nimmst dir einfach nicht die nötige Zeit, die du brauchst,
um anzukommen. Ich finde das eigentlich so, ich habe das irgendwie ganz versucht, ganz sportlich zu nehmen und das klappt mal besser, auch mal schlechter. Aber das zu eben zu sagen, so, warum denke ich jetzt, ist das eine schlechte Idee? Ist das eine schlechte Idee oder ist es, denke ich da nach irgendeinem alten Ideal, was eigentlich gar nicht mehr gerade so relevant ist, zum Beispiel.
Das stimmt. Und das muss ich auch sagen, also auch, man, es ist ja auch eine gute Übung, ich sag mal, anstrengende Situation rückwirkend nochmal irgendwie positiv zu kontextualisieren. Und das kann man, finde ich, also ich kann das für mich zum Beispiel tatsächlich damit machen, ich habe halt, dadurch, dass ich in so vielen Bereichen so umdenken musste, war ich auch gezwungen, so ein paar innere Grenzen einfach zu sprengen. Eben genau zu sagen, das kann man nicht machen. Das sollte man lassen. Das ist nicht gut. So, diese ganzen Gedanken mal zu sagen, ja, aber ich mache das jetzt und warum ist das denn eigentlich schlecht? Also warum kann ich mich denn nicht direkt morgens hinsetzen? Warum muss ich denn 8 Stunden am Stück arbeiten? Warum kann ich auch nicht eine Stunde Pause, zwei? Wenn das für mich in Ordnung ist, dann kann ich das machen. Und das war auch auf einer gewissen Ebene irgendwo befreiend. Also wenn man sozusagen schon physisch Grenzen nicht irgendwie ausloten kann, dann kann man es ja irgendwo auf einer psychisch-mentalen Ebene machen.
Ich kenne wirklich viele Leute, die zum Beispiel, die das viel über, das klingt trivial, aber die das viel über Kleidung machen, die sich anziehen zum Arbeiten und wenn sie fertig sind, ziehen sie sich um, um mental da rauszukommen. Einfach um ein Ritual zu haben, das, um deine Grenze zu ziehen, mental, so einen Strich drunter zu machen. Weil ich meine, ihr kennt es ja alle, wir sitzen, also ich will nicht für dich sprechen, aber ich guck auch meine E-Mails auf dem Handy an, wenn es abends um 11 ist und ich muss dann echt aufpassen, nicht zu antworten. Ich versuche das nicht zu tun, aber es passiert mir trotzdem. So, aber das ist wirklich so eine mentale Hygiene sozusagen. Und ich hatte mal, irgendwann hat mich ein Freund angerufen und gesagt, sag mal, ist alles okay, du klingst auf Twitter so sauer. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Twitter einfach so wirklich so ein bisschen therapeutisch angefangen zu nutzen und klang da viel, viel, ich will nicht sagen aggressiver, aber viel mehr, als wäre ich noch viel mehr on edge, als ich's jemals war und habe festgestellt, oh, das tut mir irgendwie gerade auch mal gut. Ich meine, ich greife da ja niemanden an oder sowas. Also ich bin da sehr friedliebender Mensch. Ich bin da nicht irgendwie konfliktsuchend in irgendeiner Form. Aber zu sagen, wenn mich irgendwas frustriert hat an, keine Ahnung, den letzten Lockdown-Regeln oder sowas, dann fand ich es jetzt plötzlich okay, das auch auf Twitter zu sagen, was ich vorher nie gemacht hätte, ja, zum Beispiel.
Ja, total. Also ich habe zum Beispiel auch mal so ein Ritual ausprobiert, dass ich mich, da habe ich mich dann morgens mit Laptop, also habe ich mir einen Kaffee gemacht, mich wieder ins Bett gesetzt mit Laptop und habe sozusagen die erste halbe Stunde, weil ich dann auch, das war so eine beruflich auch einfach stressige Phase, es war, ich musste an wahnsinnig viel denken, ständig hier das und das, da noch muss ich noch irgendwie, viele Projekte, wo man immer nur so kleine Schritte machen kann, da verfranzt man sich ja irgendwann, musste ich dann lernen, auch mal. Dass ich mir wirklich dann so einen Google-Kalender aufgemacht habe und mir meinen Tag einfach geplant habe. Ich mache von 10 bis 13 Uhr das, dann arbeite ich eine halbe Stunde an dem, dann mache ich eine halbe Stunde das und dann hatte ich mir den Tag fertig und dann konnte ich dann aber auch entspannter reinstarten, weil ich wusste, ich habe das jetzt hier vorgeplant und ich muss jetzt einfach nur noch machen, was da steht. Das hat sich dann rausgestellt, klappt nicht immer so gut, wenn dann noch ganz viele neue Sachen kommen.
Aber das mache ich tatsächlich schon, ich persönlich ganz, ganz lange, ich habe früher viel so Getting Things Done-Geschichten irgendwie, die ganzen Produktivitäts- und Lifehacks und sowas sehr, sehr genau reingezogen. Das ist was, was mir schon immer ganz, ganz doll geholfen hat. Ich habe einen sehr, sehr durchstrukturierten Tag. Selbst wenn die Struktur manchmal nur sowas ist wie, da steht halt nur sowas drin wie Sprint oder sowas, weil ich habe so eine lange Liste mit To-Dos und es gibt so Sachen, die sortiere ich schon ein bisschen vor, was kann ich einfach mal machen, wo kann ich 10 Sachen in einer halben Stunde einfach abhaken. Und dann weiß ich, in diesem Zeitslot ist es okay, wenn ich einfach nur mich an diese Liste setze und die einfach tak, 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 tak wegarbeite zum Beispiel. Da steht aber auch so Sachen drin wie, wenn ich jemanden zum Essen treffe, aber auch wenn ich irgendwie einen Workout-Slot habe oder sowas. Und mir persönlich hat es schon immer total geholfen, dann mich nicht schlecht zu fühlen, wenn ich dann zum Beispiel auch mal mitten am Tag irgendwie Sport gemacht habe, wenn es im Kalender stand. Es war plötzlich nichts, was woanders fehlt. Es war was, das läuft nach Plan. Und das ist natürlich ein total bescheuertes, irrationales Ding. Aber mir hat es schon immer geholfen. Ich bin großer, ich lebe durch meinen Kalender total. Was mir immer auch geholfen hat, weil ich halt auch immer viel mit verschiedenen Teams gearbeitet habe und jeder hat seinen anderen Zeitplan und sowas. Ich neige sonst von meinem Naturell her eher dazu, sehr Sachen spontan auf Zuruf zu machen. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man in räumlich getrennt und in verschiedenen Zeitzonen sitzt. Dann geht es halt oft nicht so richtig.
Ja, man vergisst auch einfach wahnsinnig viel, finde ich. Also ich habe das echt phasenweise, ich dachte, wenn ich mir das jetzt nicht aufschreibe, dann ist es weg.
Getting, da weiß ich das Getting Things Done nennt es Catch All, dass du immer, was auch immer so für ein System du benutzt, sei es ein Zettel, sei es eine App, dass du immer in der Lage bist, sobald dir das einfällt, es sofort einzutragen in deine Liste, dass es nie verloren gehen kann.
Ja, ja, genau, deswegen habe ich den Kalender auf dem Handy, ich habe ihn, und das ist, also, ist auch ein guter Tipp übrigens, sich, weil es macht tatsächlich für manche Jobs ja auch Sinn, seinen Arbeitskalender mit anderen zu teilen, also dass andere sehen, wann hast du Zeit. Aber jetzt brauche ich das auch für meine privaten Termine, weil sonst vergesse ich die ja auch, aber ich will jetzt nicht unbedingt, dass jeder weiß, wann ich zu welchem Arzt gehe, mit wem ich mich wo zum Kaffee treffe. So, das heißt, ich habe einen Privatkalender und einen Arbeitskalender und ich habe meinen Arbeitskalender in meinen Privatkalender eingebunden, aber andersrum nicht. So, das heißt, ich kann meinen Privatkalender für mich benutzen und den Arbeitskalender halt für die Arbeit. Das ist eine ganz gute Trennung.
Das stimmt, kann ich auch nur empfehlen. Das ist ganz hervorragend.
Ja. Hast du noch eine Empfehlung der Woche übrigens? Das habe ich ganz vergessen abzufragen.
Also ich würde an der Stelle würde ich ein bisschen mogeln und was ich vorhin als mein Spiel des Jahres vom letzten Jahr empfohlen hat, nochmal allen ans Herz legen. Wenn jemand eine Switch hat vor allem oder ich glaube, es geht, wie gesagt, auch auf Steam und anderen Plattformen. Das Spiel Hades ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Zeitkiller, der sehr, sehr schön ist, wenn jemand ein bisschen Zeit übrig hat und ein bisschen Entspannung sucht. Hades ist ein wunderschönes Spiel. Sehr schnell, sehr lustig geschrieben. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Okay, packen wir in die Shownotes. Packen wir in die Shownotes vermutlich als Provisionslink, nur dass ihr Bescheid wisst. Ändert für euch nichts, aber wenn ihr das Spiel darüber kauft, verdienen wir, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, das sind ein paar Prozent des Kaufpreises. Wir werden damit nicht reich, aber es hilft natürlich, die Arbeit zu machen, die wir tun. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiterreden, aber wir haben tatsächlich jetzt schon knapp 1 Stunde Aufnahme und ich glaube, wir haben irgendwie so eine gute Mischung aus einem Jahresrückblick und schon auch viel Reflexion, glaube ich, über das, was so in den letzten Jahren irgendwie passiert ist und wie sich, oder im letzten Jahr, was sich so entwickelt hat, sowohl so ein bisschen privat, wobei ich jetzt nicht finde, dass wir dabei zu privat geworden sind, aber ne, so
die,
was.
Die große Introspektive.
Ja, genau, so eine große Introspektive gemacht und einfach mal geguckt, wie haben sich Dinge so verändert, weil ich glaube, das ist halt das echt so das Kernthema, es hat halt ganz, ganz viel verändert und das mal irgendwie so festzuhalten, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt. Schreibt uns gerne auch mal, das könnt ihr an tech-und-trara@netzpiloten.de machen oder auf Twitter unter tech-und-trara oder Netzpiloten oder auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. Schreibt uns gerne mal, wie sich das bei euch so entwickelt hat, was ihr so vielleicht gelernt habt, was ihr mitgenommen habt, was ihr, wie ihr euren eigenen Medienkonsum vielleicht auch beobachtet habt, was ihr so an neuen Medien irgendwie mit aufgenommen habt, wie ihr die benutzt habt. Das würde uns sehr interessieren. Und ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nee, ich finde es auch ganz, ganz spannend. Danke für das Gespräch, weil ich finde immer so Phasen, wo sich so viel verändert und wo sich es auch für alle gleichzeitig so verändert, finde ich auf so einer abstrakten Ebene einfach immer total spannend auch zu beobachten, weil da kann man halt schon auch viel bei lernen, so anstrengend das auch manchmal sein mag. Ich finde es schon auch echt spannend und da gibt es, glaube ich, auch vieles, was man in die Zukunft mitnehmen kann, um, wie ist der schöne Ausdruck auf Englisch immer, to build back better? Dass wir also nicht einfach zu der alten Normalität zurückkehren, sondern eine neue, bessere Normalität schaffen.
Ja, das wäre schön. Also die Nachrichtenlage macht mich da leider nicht so zuversichtlich, aber ich hoffe. Ich hoffe, dass wir so ein paar Dinge doch mal auf die Kette kriegen.
Ja, das wird schon.
Ja, das wird schon. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst zum zweiten Mal. Ich verlinke auch nochmal die andere Folge mit dir, die sicherlich ein bisschen fachlich getriebener ist. Aber ich fand es schön, sich jetzt auch einfach mal so locker zu unterhalten. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Das hat wirklich sehr, ganz großen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Kommt bestimmt immer nochmal eine Einladung. Also wir planen ja noch lange, lange weiterzumachen. Deswegen, wir hören auf jeden Fall wieder voneinander.
Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Lockdown und eine gute Zeit darüber hinaus.
Danke gleichfalls. Und an die Hörer von Tech und Trara, wir hören uns nächsten Montag wieder. Also wir sind jetzt wieder ganz normal am Start. Ihr könnt uns auf den genannten Plattformen folgen. Twitter, Instagram, Facebook findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten oder halt unter Tech und Trara. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch tatsächlich abonniert in dem jeweiligen Podcatcher eurer Wahl, also auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo auch immer ihr das Ganze hört. Klickt also gerne mal auf Abonnieren, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hören wollt und die ganzen spannenden Gäste mitbekommen wollt und über eine Bewertung. Das geht aber nur auf Apple Podcast, freuen wir uns auch sehr. Also wenn ihr da was kurz zu schreiben wollt, ist das super. Wenn ihr uns einfach nur ein paar Sterne geben wollt, ist das auch in Ordnung. Wahlweise die 5 Sterne natürlich, aber mit 4,5 wäre ich auch noch einverstanden. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.